Folge 140, ne?
Das ist absolut korrekt.
Von dir bringe ich noch was bei, ne?
Richtig.
Im Podcast, wo es um ganz viele Sachen geht, um Wissen und um...
um Wissen.
Wissenschaft und Lernen und den menschlichen Körper und...
Und Jesus manchmal auch.
Ja, und manchmal auch irgendwie, weiß ich nicht, die Mathe. Sterne oder so.
Ja, und...
all das.
Und manchmal auch einfach Geschichte.
Ja, genau. Herzlich willkommen.
Was denkst du, worüber der Podcast sonst so geht?
Ja.
Ja, sehr gut. Ja, auch von meiner Seite. Schön, euch wieder zu hören, euch beide und die anderen da draußen, wenn ihr irgendwie rumschreit.
Beim Kochen anscheinend wird der Podcast auch viel gehört. Das haben wir das letzte Mal, als wir darüber geredet haben, glaube ich, nicht gesagt.
Ah. Oh, ich habe noch gar nicht ins Feedback reingeguckt. Was bei Spotify in die Kommentarfunktion von der letzten Folge habe ich noch gar nicht reingeschaut.
Das darfst du nicht reinschneiden.
Nee?
Nein.
Okay. Schneiden wir alles raus dann?
Alles raus.
Alles raus. Weil wir sind ein Podcast, bei dem nur gesicherte und gute und positive Informationen rüberkommen.
Genau, und auch nur die Wahrheit, nichts als die Wahrheit.
Und es wird nie was geschnitten und es werden keine Ams rausgenommen.
Es ist komplett ungeschnitten eigentlich, ungefiltert. Es ist quasi live.
Wir sollten jetzt einfach so einen Hardcut machen, so mitten im Satz von Dirk. Dann einfach in den nächsten, ja, und mein Thema. Und dann. Aber ich fange tatsächlich jetzt einfach mal was an zu erzählen. Weil ich habe nämlich vor 2 Jahren bin ich über ein YouTube-Short-Video gelandet.
Uralt!
Hast du es wiedergefunden, oder?
Nee, pass mal auf. Also es ist ein Short von einem YouTuber, der heißt Steve Mould. Von dem habe ich bestimmt auch schon mal erzählt. Der macht ganz tolle Videos zu verschiedensten Sachen. Viel davon ist Mathe, deswegen gehe ich davon aus, dass Hannah die meisten Videos von ihm nicht gesehen hat.
Ich hätte heute beinahe was über Mathe erzählt.
Aber das Video hat mich auf jeden Fall interessiert. Ich habe das damals auch aufgeschrieben als potenzielles Podcast-Thema und ich glaube, ich habe auch mit Hannah schon mal über den Inhalt des Videos gesprochen, aber ich habe es nicht genauer verfolgt und es hat sich vor allem, haben sich einfach neue Sachen ergeben. Vor wenigen Tagen hat er das alte Video nochmal hochgeladen, also es gibt jetzt quasi 2 Shorts davon. Ich weiß nicht genau, warum er das gemacht hat. Das hat mich aber dazu gebracht, jetzt nochmal drüber zu sprechen, aber anders, als ich das wahrscheinlich damals gemacht hätte. In dem Video macht er folgendes Szenario auf, wenn seine Frau, der ist nämlich verheiratet und hat Kinder, aus welchem Grund auch immer eine Spenderniere bräuchte. Und das braucht man normalerweise, wenn die eigene Niere halt nicht mehr funktioniert, also Nierenversagen. Und das hat ja einige Folgen, zum Beispiel wird Blut nicht mehr richtig gefiltert.
Vor allen Dingen ein doppeltes, ne? Weil mit einer funktionierenden Niere.
Ja, das stimmt, genau. Oder also je nachdem auch, wie viel Leistung die Niere noch bringen und so weiter, genau. Jedenfalls, also es funktioniert einiges ja nicht mehr. Die Niere macht ja dann noch relativ viel, ne? Blutfiltern, Flüssigkeithaushalt, Elektrolytehaushalt, Blutdruck, Hormonproduktion, alles Mögliche.
Oh yeah.
Ne? Und wenn das nicht mehr richtig funktioniert, dann ist das oft die beste Möglichkeit, eine fremde Niere transplantiert zu bekommen. Wenn sie von einem Menschen kommt, und das sollte sie im Normalfall auch, dann nennt man das Allotransplantation. Nur um mal so ein Fremdwort in den Raum geworfen
Hallo,
zu haben.
Hallo, it's me.
Genau, kommt vom griechischen Selbst oder Selb, also weil es halt von derselben Spezies kommt oder irgendwie sowas.
Ah,
oder,
ja, okay.
Jedenfalls, angenommen, seine Frau bräuchte eine Spenderniere. Dann wäre er der Erste, sagt er in dem Video, der eine Niere abgeben würde für sie. Allerdings ist das keine gute Idee, sagt er. Und habt ihr eine Idee, warum?
Also ich schätze halt, dass man dann als Haushalt nur noch sehr schlecht funktioniert.
Das ist auch ein das ist spannend, dass du das erwähnst. Ich habe Paper dazu gesehen, wo die quasi untersucht haben, was das mit Leuten macht, wenn sie ihren eigenen Partnerinnen oder Partnern, ob Organe spenden, weil das halt ganz oft assoziiert wird mit so Stolz und auch, also die Leute fühlen sich besser, weil sie quasi was geleistet für die haben und so weiter. Egal, aber darum geht's nicht, das ist auch nicht der Grund.
Aber ich meinte auch, also mit einer Niere nur kann man ja leben, aber man lebt halt nicht so gut wie mit 2 Nieren.
Ja, und du meinst,
und
ein
halt
Haushalt mit
gemeint,
2 halben Nieren.
Mit 2 halben Nieren, also funktioniert trotzdem immer noch, aber keine Ahnung, also ich weiß nicht. Ansonsten, warum nicht?
Warum sollte man in einem Haushalt möglichst
viele
Nieren haben? Ich weiß es nicht.
Der Grund, warum es keine gute Idee ist, sagt er, ist, weil die beiden schon gemeinsame Kinder haben.
Ja, klar.
Der Grund, warum klar? Also ist das wirklich klar, warum?
Nö.
Hä, wenn die Kinder halt mal eine Niere brauchen?
Nee, das ist nicht der Grund.
Warum?
Wenn sie verrecken bei der Transplantation.
Also, im Körper der austragenden Person ist dann nämlich plötzlich, also wenn die Person in dem Moment noch schwanger ist, ist plötzlich etwas, das fremde Proteine produziert. Und zwar die vom Vater des Kindes kommen. Ne? Die gehören zum Vater des Kindes.
Ach so, und dann gibt es so Antikörper oder was?
Und das Immunsystem findet das eigentlich überhaupt nicht toll, dass da fremde Eiweiße rumäumeln. Jetzt ist es im Normalfall so, dass während der Schwangerschaft das eigene Immunsystem so verändert wird, dass der heranwachsende Fötus nicht attackiert wird.
Ja.
Aber trotzdem findet eine Sensibilisierung des Immunsystems auf Basis dieser Proteine statt.
Ah.
Und genau diese Sensibilisierung sorgt dafür, dass eine Spenderniere von ihm abgewiesen würde.
Also selbst mit Immunsuppressiva und so?
Kommen wir gleich noch dazu. Das ist auch der Grund, warum man vor einer Nierentransplantation, so ist es, typischerweise eine Gewebetypisierung macht, die sich HLA-Typisierung nennt. Also HLA steht für Histokompatibilitätsantigene. Das sind so kleine Eiweiße auf der Oberfläche von Zellen. Und wenn die recht ähnlich sind von SpenderInnen und EmpfängerInnen, also im Allgemeinen, dann geht man davon aus, dass die Wahrscheinlichkeit höher ist, dass ein Spendeorgan vom neuen Körper akzeptiert wird. Ne? Das testet man. Und selbst wenn quasi vorher der Test ergeben hätte, also bevor die Schwangerschaft war, dass das eine gute Kompatibilität wäre, dann würde quasi durch die Schwangerschaft eine Sensibilisierung auf diese Eiweiße stattfinden. Das ist die Aussage, die er trifft in dem Video. Und das fand ich super spannend. Also auch wenn ich jetzt selbst keine Kinder habe, noch akute Nachfrage für eine Spenderniere.
Aber ganz kurz, wäre das dann auch so, dass die Kinder eigentlich eine schlechte Spenderbasis darstellen würde? Also weil die haben ja zumindest teilweise sind die im Zusammenhang mit dem Erzeuger, also 50%.
Ja, das habe ich mich auch gefragt. Das ist auch nochmal ein Thema für sich. Da habe ich auch Paper dazu gefunden. Und
weil das ist doch eigentlich recht common.
Das geht auch.
Das hört man ja auch eigentlich wirklich oft.
Ja.
Also das
ist
quasi
aber vor allen Dingen
der naheliegendste.
Dass die Eltern ihren Kindern spenden. Und das ist ja dann nochmal was ganz anderes.
Das ist nochmal was anderes.
Ja.
Genau, aber quasi in der Familie Nieren rüberreichen und so in verschiedenste Richtungen. Da gibt es Arbeiten dazu, die sich auch angucken, wie erfolgreich das und so ist.
Das gilt dann für Leber ja wahrscheinlich auch, ne?
Wahrscheinlich,
also man kann ja nicht so viel Leben transplantieren, aber das sind die beiden Organe, die halt funktionieren.
Also da muss ich sagen, da habe ich nicht genauer reingeguckt. Da gibt es Arbeiten dazu. Wenn ich die Zeit finde, packe ich es in unser Kofi. Dann könnt ihr dann selber nachgucken. Aber in dem Fall, also da existiert ein ähnliches Problem. Und deswegen gibt es dazu auch wissenschaftliche Arbeiten. Und wie gesagt, mich hat das interessiert, auch wenn ich jetzt nicht davon direkt betroffen bin. Aber es klingt ja so, als ob er sagen würde, man kommt als Spender, also ich jetzt, oder ich würde als Spender für die eigene Partnerin komplett eigentlich wegfallen, sobald man gemeinsam an der Schwangerschaft beteiligt war. So, das ist quasi die Aussage, die da so ein bisschen drinsteckt. Und dann habe ich gedacht, okay, dann suche ich das mal. Also vielleicht finde ich da Quellen dafür, weil er erzählt das einfach, ne? Und habe dann relativ viel recherchiert und war dann überrascht, dass ich die Aussage in keinem wissenschaftlichen Paper, was ich jedenfalls finden konnte, auch wirklich genauso wiederfinden kann. Und unter dem Originalvideo von vor 2 Jahren hat sogar jemand kommentiert, und ich übersetze das jetzt mal, was der geschrieben hat. Er meinte nämlich, Nierentransplantationsempfänger und Vorstandsmitglied der Nationalen Nierenvereinigung hier. Das stimmt nicht. Aber das Szenario verkompliziert Dinge. Also da war jemand, der meinte, nee, das stimmt einfach nicht, was du sagst. Da ist was dran, ne? Also es klingt ja auch einleuchtend, dass das quasi Sachen verkomplizieren könnte. Aber die Aussage an sich in der Form so, hey, jede Niere wird abgelehnt, jede Spenderniere von mir würde abgelehnt, weil wir gemeinsame Kinder haben. Das stimmt so einfach nicht. Und das sehe ich auch so. Also ich habe mehrere Paper gelesen. Die Datenlage ist zwar relativ schlecht, weil die meisten Paper sind so kleine Berichte aus einzelnen Health Centers oder so, welche Erfahrungen die über die Jahre gemacht haben. Aber dabei kommt eine Sache schon recht schnell raus. Das geht auf jeden Fall. Also vor allem mit so T-Immunzellen-Suppressionszeug geht das recht gut. Also ein Paper konnte auf jeden Fall zeigen, dass es höhere Wahrscheinlichkeit der Abweisung des Spenderorgans tatsächlich gibt, aber halt nicht absolut, also nicht immer.
Ich wollte gerade sagen, so eine absolute Aussage ist ja auch wirklich selten. Also es gibt ja immer Ausnahmen, es gibt ja auch immer irgendwie.
Ja. Ja. Und bei den meisten, also es gibt auch andere Arbeiten, da hat eine Gruppe gesagt, es gab überhaupt gar keinen Fall, also es gab überhaupt keine höhere Wahrscheinlichkeit, dass es abgelehnt wurde im Vergleich zu anderen Gruppen. Also die haben sich auch andere Gruppen angeguckt von Leuten, die schon verstorben waren oder Leute, die eben halt nicht verwandt oder verschwägert sind, ne, solche Sachen. Und das war auf jeden Fall, waren das unterschiedliche Aussagen. Und das eine Paper fand ich ganz, ganz interessant, was halt gesagt hat, doch, wir finden halt Probleme. Das kam, glaube ich, auch aus Spanien. Das hat halt gesagt, das hat ein anderes Paper aus Südkorea referenziert, hat gesagt, die haben gesagt, wir haben überhaupt nichts finden können und wir verstehen nicht, wie sie das sagen können. So, das war eigentlich ganz interessant. Also dadurch, dass das alles nur auf Basis von halt so Einzelfällen ist, können die, gibt es quasi noch keine Regel so richtig. Aber was man auf jeden Fall sagen kann, ist, dass wenn die Niere nicht sofort abgelehnt wird, das passiert ja meistens in den ersten paar Wochen, dann verhalten sich eigentlich alle Spender-Nieren gleich. Also die sind, da gibt es keinen Unterschied, was Gesundheit oder so angeht oder Ausfall dann später oder sonst was. Also da gab es dann keinen Unterschied in den verschiedenen Gruppen. So. Daher glaube ich halt, dass es sinnvoll ist, dass man mit dieser Aussage irgendwie so ein bisschen vorsichtig ist und zwar eher sagt, also das kann zu Komplikationen führen, aber wenn jetzt meine Partnerin super dringend eine Niere braucht und nicht über andere Wege, weil es gibt ja so Konzepte wie so Nierenzirkel und sowas. Ich weiß nicht, ob man darüber schon mal
Dialyse,
was gehört hat.
Dialyse, meinst du?
Nee, Dialyse ist ja nochmal was anderes. Das ist ja quasi dass du die Filtrierung deines Blutes außerhalb übernimmst.
Aber bei Nierenversagen zum Beispiel, also das ist ja eines der Organe, also anders als jetzt zum Beispiel die Lunge oder das Herz oder so. Die Niere kann man mit großer Anstrengung, aber halt ganz gut nicht ersetzen, aber halt
du kannst einzelne Aufgaben
ausgleichen.
Auslagern sozusagen, das stimmt. Aber wenn es jetzt wirklich um eine dringende Transplantation geht, dann sollte man nicht automatisch ausschließen, nur weil man Partner ist und ein gemeinsames Kind hat, dass man nicht als Spender in Frage kommt. So, das finde ich eigentlich relativ wichtig. Was vielleicht jetzt noch dazu kommt, und das ist eigentlich ganz spannend, vielleicht ist das auch der Grund, warum er das Video nochmal neu gepostet hat vor wenigen Tagen. Denn vor einer Woche wurde zum ersten Mal eine angepasste Schweineleber in einen lebenden Menschen transplantiert.
Ja, das habe ich auch gelesen.
Ja, und also es gab schon öfter solche Fälle.
Genau,
es
aber
gab
die
schon,
kamen immer nicht über, ich glaube, 3-4 Wochen
hin. Nee, das ist gar nicht der Punkt. Das vorher waren, wenn ich das richtig gelesen habe, hirntote PatientInnen. Ich bin mir relativ sicher. Das waren hirntote PatientInnen.
Mit Tierorganen?
Mit Tierorganen?
Nein.
Können wir gleich nochmal nachgucken. Ich habe den Artikel also heute erst gelesen.
Das kann ja sein, ich kann es dir ganz ehrlich sagen, weil ich habe nämlich vor einem halben Jahr oder einem Jahr ungefähr, habe ich schon über einen Fall gelesen. Mhm. Und da wurde mit dem Mann noch gesprochen. Der hat sich willentlich dazu entschieden, das zu machen, weil das seine letzte Option war. Und er ist ein paar Wochen nach der Transplantation verstorben.
Ja, 6 Wochen, weil der so ein Schweinevirus abbekommen hat. Jetzt muss ich, ja, okay, jetzt, also ich hatte das so auch
war
im
nicht
Kopf,
hirntot.
Ich hatte das so auch im Kopf, habe jetzt aber in diesem neuen Artikel gelesen, dass die vorherigen PatientInnen alle hirntot gewesen seien.
Nein, das war ja das Tragische.
Ja.
Also was heißt tragisch? Also er hätte keine Chance gehabt, weil er hätte halt kein anderes Organ bekommen und er hätte so oder so, wäre innerhalb der nächsten 2 Monate draufgegangen.
War es auch
ist
eine
halt,
Niere?
Nein, ich glaube, das war eine Leber oder.
Dann war es das. Dann ist das der Unterschied. Das ist die erste Lebentransplantation einer Niere. Also vielleicht nochmal ganz kurz dazu im Kontext, es ist eine veränderte Schweineleber. Also das ist, du
kriegst, ich dachte Niere.
Niere, sorry. Du kannst nicht einfach eine normale Schweineniere nehmen, sondern das sind ganz speziell angepasste, in Schweinen gezüchtete sozusagen Sondernieren, die genommen haben und jetzt zum ersten Mal in einen lebenden Menschen implantiert haben. Das nennt man übrigens Xenotransplantation im Vergleich zu der Transplantation von vorhin.
So,
ne?
Ja.
Dass es eine Fremdtransplantation ist. Genau, er ist ein kranker 62-jähriger Mann, der das bekommen hat. Und anscheinend, wenn das stimmt, was in dem Artikel steht, dann darf er in wenigen Tagen das Krankenhaus verlassen.
Da bin ich ja mal gespannt.
Ja, aber dann ist das wahrscheinlich der Grund unserer Frage von vorhin. Das heißt, vorher, was du meintest, da ging es wahrscheinlich um ein anderes Organ.
Ich weiß nicht, welches Organ, aber es ging um irgendein anderes Organ wahrscheinlich.
Ja. Da gucken wir nochmal nach.
Aber es gab ja immer wieder Sachen, aber tatsächlich erst in den letzten anderthalb Jahren oder so, weil das ist ja auch total, also ethisch ist das ja auch nochmal
eine ganz andere Diskussion wert.
Also.
Ja, aber das würde natürlich diese ganze Diskussion, also wenn das klappt und ich möchte es jetzt überhaupt nicht ethisch bewerten, dann wäre das natürlich eine. Also dann würde es diese ganze Diskussion mit wer darf spenden und wer sollte spenden und ist das okay, dass ich eine Niere abgebe, um damit es jemand anders besser geht und so weiter. Dann würde die ganze Diskussion natürlich wegfallen, wenn man sich quasi auf diese anderen Transplantationen verlassen könnte.
Was ich bei diesen Fremdtransplantationen, also von Tieren, also modifizierten Tierorganen so interessant finde, ist, dass bei Organtransplantationen muss ja auch die Blutgruppe stimmen, unter anderem. Also da muss einiges stimmen, wie Größe und alle möglichen verschiedensten Faktoren, die ich jetzt nicht alle kenne, aber unter anderem halt auch die Blutgruppe. Und das finde ich halt bei Tieren schon auch interessant.
Ja, super spannend, oder?
Ja.
Ja, haben Tiere andere Blutgruppen?
Also, ja, zum Teil, ja.
Ja, genau. Und
das wäre ja naheliegend, dass es nicht gleich ist, ne? Aber ja.
Genau, genau. Aber es ist ja mittlerweile auch so, ich weiß nicht, ich glaube, da haben wir im Podcast auch schon mal drüber geredet, dass man es hingekriegt hat, Blutgruppen zu manipulieren quasi. Ja. Ja, also insofern, das ist ja, also da passiert gerade so viel.
Wild.
Well, well. Ja, aber das habe ich euch mitgebracht und ich habe tatsächlich auch dann unter das Video kommentiert. Habe dann auch quasi dem geschrieben.
Fake News.
Ja, nee, ich habe gesagt, mich hat das interessiert und ich habe mal ein bisschen versucht zu recherchieren, aber so klar, wie er die Aussage hat, konnte ich es halt nicht finden. Habe dann auch noch zwei Paper drangehangen, die quasi verschiedene Sachen sagen. Mal gucken, ob was kommt.
Hey Leute, das ist kein Aufruf, den jetzt irgendwie zu canceln.
Ja, mit unserer riesigen Fanbase, die jetzt den Account kaputt macht, der irgendwie zig Millionen Follower hat. Aber ja, wir sind da was ganz Großem auf der Spur, glaube ich auch, ja.
Also, wir schreiben das Jahr 2016. Ein älterer Herr sitzt mit 96 Jahren in einem Steak-Restaurant in einer Wohngemeinschaft für Ältere in Cincinnati, dem Dupree House, und isst ein Steak. Neben ihm sitzt Patty Gil Riss, die ihrerseits einen Hamburger isst und sich dabei verschluckt. Und zwar so sehr, dass sie zu ersticken droht. Der ältere Mann neben ihr hat das direkt gemerkt und hat ein Manöver angewandt, das wir wahrscheinlich alle kennen, das
Heimlich-Manöver.
Genau, er hat sich dabei hinter sie gestellt und hat dann mit seinem einen Arm ihren Oberbauch umfasst, hat dort mit der Hand eine Faust gebildet und mit der anderen Hand umfasste er dann sein Handgelenk und zieht dabei ruckartig gerade nach oben, nach hinten, so Richtung Zwerchfell. Wichtig ist dabei halt, dass man halt nicht auf dem Brustkorb ist, sondern auf dem Oberbauch, also gerade so unter dem Brustkorb.
Ja, unter den Rippen halt.
Unter den Rippen, genau. Unter dem Sternum quasi so ein bisschen. Auf jeden Fall hat der alte Herr alles richtig gemacht. Frau Riss hat dann diese Burgerreste ausgespuckt und konnte wieder atmen. Und wer, wenn nicht er, wüsste, wie man das richtig macht? Denn der alte Mann war Henry Heimlich himself, der Erfinder dieses Manövers. Der hat mit 96 Jahren seine vielleicht Mitbewohnerin Patty Gil Riss, ja, hat das Leben gerettet und er hat tatsächlich dieses Manöver erfunden.
In dem Moment oder schon vorher?
Schon vorher, 1976 war das. Nein, 74, genau. Also er war 96 Jahre alt, er war im Altersheim und hat da das zweite Mal in seiner Karriere dieses Manöver angewandt. Und ich glaube, im Jahr 2000 hat er das erste Mal in der freien Wildbahn angewandt. Er selber ist Arzt und hat auch lange als Arzt halt gearbeitet, war aber als Persönlichkeit etwas schwierig. Oder auch seine Arbeiten waren halt irgendwie immer ein bisschen anders. Also zum Beispiel gab es, als er 1974 dieses Manöver sich überlegt hat oder beschrieben hat, hat er dazu nie ein peer-reviewtes Paper irgendwie veröffentlicht, sondern er hat einfach in einem Journal einen Artikel geschrieben, hat dort dieses Manöver beschrieben und dazu aufgerufen, das mal einfach mal auszuprobieren. Also er hat das mit seiner Forschungsgruppe an Hunden ausprobiert, an Beagles, das sind diese Jagdhunde. Mhm.
Ja.
Und da hat das anscheinend ganz gut funktioniert, aber er wusste, so ein Peer-Review dauert irgendwie ewig und wenn das dann nicht angenommen wird und keine Ahnung, dann hat er einfach das so gesagt, ja, mach das doch mal, probier das aus, wenn jemand dann am Ersticken droht. Und dann hat er das veröffentlicht und dann kam in sehr kurzer Zeit das Feedback aus dem ganzen Land, dass das doch alles sehr, sehr gut funktioniert hat, weil regelmäßig da Leute ja vor dem Erstickungstod gerettet wurden. Und da gab es also wirklich keine so richtige, so peer-reviewte, analysierte Studie zu, ob das tatsächlich funktioniert. Und so war halt auch so ein bisschen sein ganzes Leben. Er hat zum Beispiel auch eine Malaria-Therapie, ja, wollte er ausprobieren, um HIV-Krebs oder Lyme-Disease zu heilen, also Lyme-Borreliose. So, und da ist er dann auch nach Äthiopien gereist und hat dort Menschen quasi wahllos oder relativ wahllos mit Malaria irgendwie infiziert. So, und das hat natürlich auch überhaupt nichts gebracht. Also HIV und Krebs konnte er damit nicht heilen.
Hm.
Und dann hatte er noch so ein bisschen Beef mit dem Roten Kreuz, also mit dem amerikanischen Roten Kreuz. Da war es nämlich so, dass bis 1985 5 Schläge auf den Rücken, also mit so einer hohlen Hand empfohlen wurde, wenn man sich verschluckt hat. Dann von 1985 bis 2005 hat das amerikanische Rote Kreuz gesagt, okay, das Heimlich-Manöver scheint doch sehr gut zu funktionieren und das ist dann die Empfehlung, wenn man irgendwie ein feststeckendes Objekt im Hals hat, damit das halt rauskommt. Und nach 2005 sind die wieder zu diesem Five and Five übergegangen, also 5 Schläge auf den Rücken mit der hohlen Hand und wenn das nicht funktioniert hat, dann halt 5-mal das Heimlich-Manöver, weil dieses Heimlich-Manöver auch so ein paar Gefahren mit sich bringt.
Ja, also, ne, das wird dann nicht auch wie bei so einer Herzdruckmassage die Rippen relativ schnell auch in Mitleidenschaft gezogen?
Wenn man es nicht richtig macht. Also deswegen sollte man halt quasi unter dem Brustkorb das machen, damit die Rippen halt nicht so in Mitleidenschaft gezogen werden. Aber in so Panikmomenten kann das zum Beispiel fehlerhaft sein. Andererseits können zum Beispiel auch Organe reißen oder halt irgendwie perforiert werden, dass die darunter leiden. Oder wenn es auch bei schwangeren Menschen zum Beispiel angewandt wird, ist es natürlich auch gefährlich für das Ungeborene, für den Fötus. So, und das sind alles so Dinge, wo man halt sagt, okay, man möchte erstmal lieber diese 5 Schläge auf den Rücken versuchen. Und wenn das halt nicht geklappt hat, dann soll man halt dieses Heimlich-Manöver dann durchführen. Und er hat wirklich 10 Jahre mit dem amerikanischen Roten Kreuz so ein bisschen gestritten, weil er natürlich der Erfinder dieses Manövers war und er der Meinung war, dass das doch viel, viel besser wäre.
Das würde mich aber wirklich interessieren. Aber ich meine, es ist so schwer zu testen, also außer man nimmt wieder Beagles.
Ja, also man kann, ja genau, also du kannst ja Menschen nicht dazu zwingen, quasi irgendwie sich die Luftröhre zu blockieren. Das ist also keine Ahnung, wie man das tatsächlich wirklich nachweisen könnte. Ja, auf jeden Fall hat das amerikanische Rote Kreuz jetzt dieses Five and Five, nutzen die jetzt. Genau, aber dass er tatsächlich im Alter von 96 Jahren sein erfundenes Manöver mal selber wirklich nutzt und damit jemandem rettet, weiß ich nicht, das
ist schon ein bisschen ironisch.
Eine ganz coole Story auf jeden Fall. Ja, genau.
Ja, ist nicht schlecht.
Aber so war das Leben so ein bisschen von dem Henry Heimlich. Ein bisschen komisch, aber auch eigentlich ganz erfolgreich. Ungefähr 50.000 Leben wurden damit gerettet, laut dem Heimlich Educational Institute. Also wenn das Institut so geführt wird, wie er so ein bisschen gearbeitet hat, dann muss
dann
man
steht
nicht
das
sagen.
Ja schon seit Tag 1, ja.
Ja, genau, stimmt, stand schon fest, genau, richtig. Crazy.
Also wir kommen ja heute von der Niere ein bisschen weiter nach oben, Richtung Zwerchfell und Luftröhre und jetzt gehen wir noch ein weiteres Stück nach oben, nämlich ins Gehirn. Es gibt ja Medikamente, die bei Depressionen eine Besserung der Symptome erzielen können. Das kennt man vielleicht. Antidepressiva hat man vielleicht schon mal gehört. Manche dieser Medikamente sind sogenannte Serotonin-Wiederaufnahmehemmer und man hat eine Zeit lang gedacht, man hätte verstanden, wieso diese Medikamente eine Besserung bei Depressionen erzielen, bis eine neue Studie rauskam, die gesagt hat, eigentlich wissen wir überhaupt nicht, wie es funktioniert.
Sehr gut.
Und ich muss sagen, ich habe mir aus eigener Betroffenheit heraus diese Untersuchung nicht genau angesehen, weil für mich zum Anfang meiner Einnahme von einem Serotonin-Wiederaufnahmehemmer wichtig war, zu wissen, wie er wirkt. Und dass man es offensichtlich doch nicht weiß, finde ich ziemlich creepy, sodass ich mich damit nicht weiter beschäftigt habe und einfach in meinem Kopf mir weiter die Geschichte erzähle, dass ich genau weiß, wie er funktioniert.
Ja.
Er funktioniert auch, aber man weiß halt nicht, wieso. So, aber es gibt jetzt für eine andere Erkrankung einen Forschungsfortschritt, mit dem ein bisschen mehr von diesem Wirkstoff verstanden wird. Und das war jetzt eine ziemlich lange Einleitung, aber jetzt geht's los. Nämlich diese Medikamente, also diese Serotonin-Wiederaufnahmehemmer, werden nicht nur für Depressionen eingesetzt, sondern unter anderem auch bei Angst- und Panikstörungen. Und dazu gibt's jetzt News. Letztes Jahr im Oktober habe ich euch ja schon erzählt, dass Menschen mit Angststörungen in Stresssituationen anscheinend ganz andere Gehirnareale nutzen als Menschen ohne Anxiety. Ich weiß nicht, ob ihr euch da noch dran erinnert.
Ja, klar.
Und jetzt weiß man aber noch was ganz anderes. Angst zu haben ist ja in erster Linie ein Überlebensmechanismus und nicht jede Angst ist schlecht, im Gegenteil. Unser Nervensystem versetzt uns auf diese Weise in Alarmbereitschaft und gibt uns halt Handlungsmöglichkeiten und teilweise auch echt krasse Kräfte. Also der Hormoncocktail, der ausgeschüttet wird bei Angst, der lässt einen schon manchmal ganz schön schnell rennen oder ziemlich starke Muskeln haben und so weiter. So, tritt Angst aber in eigentlich als harmlos eingeschätzten Situationen auf, kann das dem Körper und der Psyche halt schaden, wenn man halt ständig Angst hat. Und welche Mechanismen zu diesen letztlich unbegründeten Angstgefühlen führen, war bisher auch weitestgehend ungeklärt. Ein Team um den Neurobiologen Nicholas Spitzer von der Universität of California in San Diego hat jetzt aber eine Studie, und zwar im Science-Magazin, veröffentlicht. Und darin zeigen sie, welche neuronalen Schaltkreise und biochemischen Prozesse bei generalisierter Angst bei Mäusen eine ausschlaggebende Rolle spielen.
Mhm, ja.
Kennst du, weißt du?
Ich habe Kleinigkeiten drüber gelesen. Ich habe die ganze Zeit darauf gewartet, ob das jetzt was ist, was auch quasi bei Menschen gilt, weil ich wusste nur, dass was bei Mäusen jetzt.
Ja, jetzt wurde. Pass mal auf.
Okay.
Die Studie war so aufgebaut, dass das Forschungsteam die Tiere zuerst mittels Elektroschocks akutem Stress ausgesetzt hat. Und haben die Forschenden leichte Stromschläge benutzt, hat das dazu geführt, dass die Mäuse Angst vor dieser Schmerzsituation bekamen.
Ja, nachvollziehbar.
Negative Konditionierung nach Pavlov, erstmal nichts Neues. So, starke Schocks haben aber im Anschluss auf den Schock für eine generalisierte Angstreaktion bei den Mäusen gesorgt.
Also die hatten...
Das heißt, sie hatten ständig Angst, vor allem, vor jedem Scheiß. Und ähnlich kann das bei Menschen auch passieren. Eine Folge von ungewöhnlich starkem Stress kann eine generalisierte Angststörung sein und im Rahmen von anderen Angststörungen oder posttraumatischen Belastungsstörungen zum Beispiel auftreten.
Okay, also quasi einmal zu viel Angst
sorgt für andauernd Angst. Angst. Ah, okay. Genau. Insoweit ist das erstmal übertragbar tatsächlich. Mhm. Und jetzt hat das Team aus Kalifornien aber ein Areal im Hirnstamm der Mäuse identifiziert, den sogenannten dorsalen Raffekern, wo sich bei den zuvor stark gestressten Nagern die Serotonin ausschüttenden Neurone verändert haben. Und die Veränderung sieht so aus. Die Neurone haben anstelle des anregenden Botenstoffs Glutamat vermehrt einen hemmenden Botenstoff mit dem Kürzel GABA, also GABA, ausgeschüttet. Oder wie man in der Fachsprache sagt, exprimiert.
Ui.
Ja, kannte ich nicht tatsächlich, exprimiert. Also ich konnte mir vorstellen, was es heißt, aber ich habe es noch nie benutzt. Fand ich ganz spannend. So, und das hat mir jetzt erstmal nicht so viel gesagt, außer dass ich wusste, dass GABA eigentlich zur Hemmung von Anspannung, Ängsten und Unruhe dient, was ja bei Angst eigentlich ideal wäre. Und jetzt ist ja mehr GABA da. Könnte man ja denken so, okay. Man kann sich das jetzt aber so vorstellen, wenn GABA an eine Nervenzelle bindet, dann kann diese vorübergehend keine Impulse weiterleiten oder empfangen. Und der Gegenspieler von GABA ist der Neurotransmitter Glutamat. Und der wirkt halt erregend, fördert also die Weitergabe von Nervenimpulsen, genauso wie Serotonin auch. Und damit der Datenstrom in unserem Gehirn in geregelten Bahnen verläuft, müssen GABA und Glutamat in einem genau austarierten Gleichgewicht stehen. Wenn also mehr GABA statt Glutamat da ist, dann ist es problematisch. Erstmal per se. Weil eben die Reizübertragung nicht mehr so funktioniert, wie sie gedacht ist. Und aufbauend auf ihre Entdeckung bei Mäusen haben die Forschenden dann eben auch die Gehirne von Verstorbenen untersucht, die zu Lebzeiten an PTBS gelitten haben. Und da haben sie in den betreffenden Zellen denselben Botenstoffwechsel gefunden. Also auch zu viel GABA und zu wenig Glutamat. Was die Ergebnisse auch erstmal übertragbar macht tatsächlich. Und der Raffekern ist nach den Erkenntnissen von diesen Untersuchungen zusammen mit der Amygdala und dem lateralen Hypothalamus an der Entstehung von normalen Angstreaktionen beteiligt. Das heißt, da findet sozusagen eine Kommunikation statt, die halt eine normale, in Anführungsstrichen, Angstreaktion auslöst. Und die Gruppe von den Forschenden hat schließlich sogar Möglichkeiten entdeckt, die Entwicklung in den Mäusegehirnen zu verhindern. Also bevor die Tiere akuten Stress erleben würden, haben sie einen Wirkstoff ins Gehirn injiziert bekommen, der die GABA-Synthese blockiert. Und die Nager haben im Anschluss keine generalisierte Angstreaktion mehr gezeigt.
Aber das war bevor so ein...
Genau.
Also das war jetzt quasi keine Behandlung für Leute, bei denen das schon, also bei Mäusen, bei denen es schon so weit gekommen ist.
Genau, aber jetzt kommt's, wenn sie nach dem extremen Stresserlebnis mit einem selektiven Serotonin-Wiederaufnahmehemmer, Fluoxetin, also das ist tatsächlich auch ein Antidepressivum und auch ein für Angststörung eingesetztes Medikament für Menschen, behandelt wurden, hat das die Transmitteränderung und die anschließende generalisierte Angst auch gestoppt.
For good?
For good. Also, solange Einnahme.
Also, ich habe es jetzt so verstanden. Da ist zu viel GABA, das sorgt für ein Ungleichgewicht. Ne? Damit kommen irgendwelche Informationen nicht mehr weiter.
Ja.
Das heißt, dadurch entstehen diese ständige Angst. Und wenn ich jetzt wieder ein Gleichgewicht herstelle, dann verschwindet das, weil jetzt wieder ein Gleichgewicht herrscht. Die Frage ist, ich hatte mich nur gefragt, ist quasi bei dieser großen Störung was kaputt gegangen, damit was dafür sorgt, dass wenn man nichts mehr tut, auch wenn man einmal wieder Gleichgewicht geschaffen hat, quasi, dass dann wieder von alleine Ungleichgewicht dadurch entsteht? Oder kann man sagen, nee, ich muss bloß einmal zum Beispiel das überschüssige GABA abbauen und dem Körper quasi einmal wieder Gleichgewicht herstellen oder dem Gehirn und dann bleibt das wieder so.
So wie ich das verstanden habe in der Studie, ist es so, dass die Neuronen halt jetzt Quatsch synthetisieren.
Also die sind quasi,
das heißt,
jetzt
die sind geschädigt und,
auch so.
Und machen Scheiße. Aber man kann sozusagen durch medikamentöse Zugabe sozusagen den regulären Informationsaustausch wieder herstellen bzw. überbrücken. Also mein Laiengehirn erschließt sich daraus jetzt, dass wir A, verstehen, welcher Mechanismus von dem Medikament beeinflusst wird, nämlich die Transmitteränderung. Und das sorgt halt dafür, dass die Reizübertragung wie gehabt so funktionieren kann wie geplant und nicht stecken bleibt. Also und wenn also mehr anregender Botenstoff durch die Hemmung der Wiederaufnahme dieses Botenstoffs zur Verfügung steht, dann können die auf Serotonin operierenden Neuronen weiter ihre Reize übertragen. Und die Zusammenarbeit von Raffekern, Amygdala und Hypothalamus ist gewährleistet, sodass eine Einschätzung getroffen werden kann, ob es eine tatsächliche Angstreaktion bedarf. Für, also eine normale Angst in Anführungsstrichen oder eben keine. Und das finde ich schon ganz interessant. Also ich finde, das ist jetzt ja die zweite Erkenntnis, aktuelle Erkenntnis zu Angststörungen, die sozusagen sagt, etwas funktioniert in der Übertragung nicht richtig. Und auch in der Studie, die ich euch letztes Jahr schon mitgebracht habe, ging es ja darum, dass sozusagen Informationsverarbeitung in einem Gehirnareal stecken bleibt, wo sie eigentlich gar nicht hingehört. Und das würde ja dazu passen, dass eben die Informationen nicht in den Teil des Gehirns gelangen, wo sie tatsächlich sinnvoll verarbeitet werden können.
Ja, ich bin halt schon, seit du es erzählt hast, die ganze Zeit am Überlegen, was hat das für Konsequenzen, warum klappt das? Also, du hast ja zum Beispiel gesagt, es gibt ja ein Antidepressivum auch bei Menschen, dieses
Fluoxetin.
Genau. Und das wird auch eingesetzt. Aber, also allein von dem Wissen, was ich habe, weiß ich, dass manche Sachen bei manchen Leuten helfen und bei manchen
halt
nicht.
Genau, und bei
manchen
nicht.
Ne? Das heißt also, dass, also, na, was heißt das? Das heißt, ich würde jetzt natürlich gerne wissen, hilft das bei allen Leuten, bei denen auch zum Beispiel zu viel GABA nachgewiesen wurde? Oder, weil es, also kann ja gut sein, dass Leute auch Angststörungen aus anderen Gründen bekommen, zum Beispiel, weil, obwohl halt nicht GABA dran beteiligt, also ein GABA-Ungleichgewicht
also,
dann ist. Ja.
Genau, und aber es, also hier ging es jetzt ja tatsächlich um die generalisierte Angststörung aus Trauma heraus. Die Frage ist halt, ob sich das noch woanders im Gehirn zeigen kann als nur dort. Aber ich finde halt das insofern schon wieder einen wichtigen Punkt, weil die Betroffenen halt damit wieder mehr legitimiert werden und sagen so, hey, also ihr seid nicht bescheuert und ihr arbeitet nicht, also
zu wenig an euch oder sonst was.
Zu wenig an euch, genau, sondern da ist tatsächlich was schief.
Ja.
Und das finde ich immer irgendwie sehr beruhigend. Ich finde das auch insofern jetzt gerade ganz interessant, weil wenn man Fluoxetin nimmt und das zu hoch dosiert, oder es für einen persönlich zu hoch dosiert ist, dann kriegt man Schlafprobleme. Und das ergibt insofern Sinn, dass dann halt so viel GABA quasi blockiert wird, dass man nicht mehr zur Ruhe kommt.
Ich höre das einfach schon. Ich finde es ja immer spannend, wir versuchen uns das ja so Regeln und Strukturen zu finden, die es einfacher machen für uns, damit umzugehen. Aber das Hirn ist halt einfach wahnsinnig kompliziert.
Genau, aber man versteht ja immer mehr und nur, also ich kann mir gut vorstellen, dass das stimmt, was sie da herausgefunden haben. Warum sollte ich daran zweifeln? Aber ich kann mir gut vorstellen, dass es eben noch ganz andere Dinge tut. Aber ich finde halt erstens gut, dass die Forschung sich diesen Themen halt widmet, weil dadurch immer weiter belegt wird, dass halt durch äußere Einflüsse tatsächlich Strukturen verändert werden im Gehirn, nicht nur von Menschen, sondern eben auch von Tieren, die einem das weitere Leben halt echt schwer machen können.
Ja.
Und insofern ist es halt wirklich eine Erkrankung. Es ist halt eine neuronale Erkrankung, eine generalisierte Angststörung. Wussten wir vorher schon, weil wir sind gute Menschen und wir glauben den Leuten, wenn die uns was sagen. Aber ich glaube, dass das halt gerade in der Sichtbarkeit von solchen Erkrankungen noch mal viel tun wird, unabhängig von der Behandlung dessen jetzt. Und also die Forschenden sagen halt auch, es bleibt jetzt halt abzuwarten, wie man das quasi jetzt noch sinnvoller nutzen kann, um generalisierte Angststörungen vernünftig zu behandeln.
Ich musste jetzt auch schon wieder, also ich habe das Privileg, mit anderen Forschenden zusammenarbeiten zu dürfen, die Neuroforschung machen. Und habe ja auch letztes Jahr ich weiß gar nicht, habe ich vielleicht mal im Podcast darüber erzählt, dass wir so Daten veröffentlicht haben von so Hirnsimulationen. Mhm. Und das ist super cool. Also ich finde das super spannend und musste sofort dran denken, dass wir, also das ist halt einfach ein Modell, das super vereinfacht versucht, Prozesse im Gehirn nachzubauen.
Klar.
Und ich habe da mit einem gesprochen, der an diesen Simulationen halt beteiligt war, der quasi über ein System, was wir im Rahmen dieses Contests, den wir veranstaltet haben, quasi, man konnte sehen, dass wenn ein Gehirn versucht zu lernen, dass sich so Calcium-Level wellenförmig im Gehirn ausbreiten. Das konnte man halt sehen mit so Tools. Und der hat gesagt, das ist voll geil, weil es gab dafür noch keine Beweise, dass das so auch ist. Und jetzt das als Ergebnis der Simulation zu sehen und das auch dann wahrzunehmen, hilft total, die Modelle besser zu verstehen. Und ich so, ja, aber das ist ja nur das Modell. Also das heißt ja nicht, dass es im echten Gehirn auch so ist. Und also
ja, aber man versucht ja immer Übersetzungen zu schaffen, ja, um Dinge zu verstehen. Das ist halt. Ja.
Also man ist noch so weit davon entfernt, obwohl das jetzt das ja auch echt das Ziel ist von manchen Großprojekten, europäischen Großprojekten, digitale Versionen von ganzen Gehirnen quasi aufzubauen und Prozesse zu versuchen, quasi zu simulieren. Das war auch in den Daten, die wir da veröffentlicht haben, der Fall. Ne? Man hat geguckt, was passiert, wenn jemand lernt und was passiert, wenn jemand sich verletzt am Hirn, also wenn Neuronen ausfallen, und hat geguckt, wie reagieren andere Neuronen darauf. Aber alles auf Basis von super vereinfachten Modellen. Und das ist halt, also wahrscheinlich hilft das wirklich, aber es ist noch so weit weg von einem tatsächlich echten, existierenden, komplizierten, hoch aufgelösten Gehirn, menschlichen Gehirns.
Ja, also, sicher, natürlich, aber wenn man sich halt jetzt anguckt, was man heute mit so mittlerweile schon sagen kann und darstellen kann und was es halt auch für Menschen mit bestimmten Erkrankungen getan hat, dass man diese Dinge halt weiß, im Vergleich zu vor, ich sag mal, 20, 30 Jahren.
Ja, aber das meiste davon basiert ja auf Tests mit zum Beispiel Mäusen. Oder mit echten Gehirnen halt, ne? Und ich weiß gar nicht, wie viel davon auf Basis von so
Simulationen
ist. Ja,
ich finde ja auch, also gerade Gehirnsimulationen, ich habe ja überhaupt keine Ahnung von diesem Simulationsgame. Aber ich stelle mir halt vor, dass das gerade bei Gehirn halt total schwierig ist, weil es gibt ja so viele verschiedene Sachen, die man simulieren muss. Weil, Hormone, Transmitter, irgendwelche, ja, aber halt auch, also es ist ja quasi auch eine Elektrizität, die halt im Gehirn.
Ja, das ist der einfache Teil daran.
Genau, das ist der einfache Teil, genau, aber halt dann, also keine Ahnung, Mineralien, ne, so, also du redest von Calciumkonzentration, wir reden von Neurotransmittern, wir reden von Hormonen, wir reden von, und dann gibt es halt verschiedenste Säuren, die in andere Säuren sich quasi weiterentwickeln, weil zum Beispiel Glutamat ist sozusagen die Vorstufe von GABA. Zum Beispiel, also GABA kann nur aus Glutamat entstehen.
Verstehe.
Und solche Sachen, das ist halt, also super wild.
Und mega komplex. Ich sitze hier und versuche, die Dinge irgendwie nachzuvollziehen und das ist einfach, das übersteigt meine Hirnleistung. Meine Neurotransmitter und meine, die sind gerade.
Glutamat ist übrigens auch zum Lernen da, also Glutamat ist wesentlich daran beteiligt, dass man Dinge quasi neu lernen kann und sorgt aber eben dann auch dazu, wenn sehr viel Glutamat da ist, weil man gerade sehr viel lernt, dass man dann sehr müde wird, weil
das ganze GABA da ist.
Genau.
Jetzt mal auch mal ganz doof, ist das Glutamat, wenn man von Glutamat spricht,
wenn man
von
asiatischer Küche,
oder ist das? Also es leuchtet irgendwie daran musste ich die ganze Zeit denken und ich glaube deswegen fiel es mir gerade so schwer zu folgen, weil ich die ganze Zeit an Glutamat einfach als, ich weiß gar nicht, die Zutat heißt ja nicht Glutamat, sondern
das ist ja, also das ist einfach eine Aminosäure halt, ne? Und tatsächlich sind die sehr ähnlich und Glutamat ist tatsächlich auch überhaupt nicht schädlich.
Es ist irgendwie, man kriegt da irgendwie, man hört immer, es ist ja ungesund, aber es ist einfach auch vielleicht einfach nur appetitanregend oder einfach nur, weiß ich nicht.
Ja, es ist halt das, was Umami-Geschmack halt ganz arg hat, ne?
Ja, also das ist wahrscheinlich jetzt nochmal ein anderes Thema.
Aber
da würde ich jetzt Mutmaßungen anstellen nur zu. Aber ich wollte nur sagen, an alle Babes da draußen mit Angststörungen und Depressionen, I see you. Und du kannst dafür nichts und ich bin stolz auf dich, dass du trotzdem weitermachst.
So nämlich. Jetzt muss ich aber trotzdem eine Frage muss ich noch stellen.
Timmy!
wie du merkst, interessiert mich das Thema.
Ja, ist auch spannend.
Aber du hast ganz am Anfang irgendwas gesagt, wo es darum ging, dass jemand rennt oder so. Ich versuche mich daran zu erinnern, weil ich hatte immediately.
Ach so, ja, in Angst reagiert.
Ach so, mit schnell wegrennen und ja, so. Genau. Ich habe letzte Woche ein Paper gelesen, wo die rausgefunden haben, dass, ich glaube, die haben das mit einem Fußballclub gemacht. Und die haben den Leuten gesagt, stellt euch vor, ihr seid ein Düsenjet, der jetzt startet von einer Landebahn. Und die konnten zeigen, dass wenn die solche Ansagen gemacht haben, dass die Leute massiv viel bessere Leistungen, also schneller laufen konnten.
Das hatten wir schon mal.
Wenn die quasi nicht, also nicht die Leistung von sich aus gesehen haben, sondern von außen auf sich geguckt haben. Also wenn ich zu dir sage, hey, guck, dass du so schnell rennst, wie du kannst, hast du eine Ich-Perspektive.
Genau.
Wenn ich aber sage, stell dir vor, du bist ein Rennauto, das gerade Nürburgring runterfährt, dann haben die eine externe quasi Sicht auf sich selber und konnten damit viel mehr Leistung bringen. Und das fand ich total spannend. Da muss ich vorher dran denken.
Ein ähnliches Thema, als wir irgendwie, ich weiß, das ist auch schon Jahre her jetzt tatsächlich, da ging es darum, dass wenn man einer Gruppe von Menschen sagt, sie müssen ein Problem lösen und sie seien die Avengers und jetzt müssen die irgendwie, keine Ahnung, irgendwie sind jetzt ein Team mit Spezialfähigkeiten, dass sie auch irgendwie koordinierter oder irgendwie besser zusammenarbeiten, weil sie denken, dass sie ein Superheld in einem Team wären. Aber so, das ist vielleicht diese externe, keine Ahnung, muss man mal sich angucken.
Ich schwöre euch, Leute, das hat auch, also das ist Teil meiner letzten Jahre und meiner Überlebensstrategie. Fake it till you make it. Ich stelle mir einfach vor, ich bin viel geiler, als ich bin. Und ja, und wirklich.
Ja,
es ist wirklich so. Und also vielleicht stelle ich mir auch nicht vor, dass ich geiler bin, als ich bin, sondern ich stelle mir einfach vor, ich bin geiler, als ich mich selber finde, was ja auch nochmal ein Unterschied
ist,
finden und sein, naja, wie auch immer. Kater, kannst du mein Kabel bitte nicht essen?
Das wäre lustig.
Jedes Mal, das macht er jedes Mal.
Aufgegessen.
Ja. Zeit, die Aufnahme zu
beenden. Ja, ich glaube auch. Nando ist wirklich unser Timekeeper. Indem er gerade versucht, den Kontakt zwischen Hanna und meinem Audio-Interface zu kappen. Du hast so gut geschlafen vorhin. Aber das ist doch ideal, dann hören wir doch hier die Folge auf.
Ja.
Es war schon wieder super interessant.
Der ganze Körper war dabei, das war auf jeden Fall.
Das stimmt.
Die nächste Folge, dann geht's um die Füße.
Genau, richtig. Und Haare vielleicht auch.
Keine Ahnung, das ist jetzt eure Aufgabe.
Füße, einfach mal nur Füße.
Nee, weiter unten halt jetzt.
Ja, ich guck mal, was ich finden kann. Wir haben ja zwei Wochen Zeit. In der Zwischenzeit ist auch Ostern.
Stimmt.
Wer auch immer das feiert, viel Spaß.
Ansonsten schöne Feiertage.
Ja.
Genau.
Und schöne freie Tage.
Schöne freie Tage. Keine schönen Festtage, ne? Das habe ich letzten Winter schon verbockt.
Verbockt?
Ja, ich hab ganz viel Ärger bekommen. Genau. Schön, dass ihr mir was erzählt habt und mir noch was beigebracht habt. Und wir hören uns in zwei Wochen wieder.
Ja, bis dahin.
Bis dann, eure Hanna.
Eure Dirker.
Und Timmer.
Nur der Esel nennt sich selbst, ne?
Ja, nur der Eseline. Timmer. Timor ist doch sowohl ein Ort.
Osttimor. Timor ist eine Insel. Also Timor ist eine Insel, Osttimor ist ein Land. Dann gibt es noch den Tremor, das ist nochmal was anderes.
Der Tremor, ja, das ist was anderes. Aber Timera ist auch lateinisch, heißt sich fürchten.
Ach so, okay.
Ja. Na gut, genug Informationen für heute, die aus verschiedensten Ecken unserer Gabba-Gehirne kamen.
Genau.
Bis bald.
Tschüss.
Bis bald.
Adieu, euer Gabba-Gandalf.
Euer
Hexer. Aber
daran musste ich auch die ganze Zeit denken. Bei Gabba, bei Glutamat habe ich an die Zutat gedacht und bei Gabba habe ich
an den Gabba-Gandalf.
An diese Musik gedacht. Da war ich, da war für mich Schluss. Das war. Also, es geht ähnlich weiter.
Nicht mit Ä starten.
Dann. Ja, es war noch nicht. Es war einfach nur, damit wir jetzt wissen, dass es gleich losgeht.
Wow. So hört ihr mit so. Dirk ist bestimmt wieder mitten in meinem Beitrag ausgestiegen.
Ja, tatsächlich. Das war mir wirklich zu komplex. According to the brain. Ja.
Ey, Timmy, ey.
Was ist denn schon wieder?
Was ist schon wieder los?
Was ist denn schon wieder?
Was treibt ihr? Wieso ändert sich mein Bildschirm, wenn ich... Das ist ja crazy. Okay.
Was ist jetzt schon wieder los, Dirk? Was
ich
ist bei dir, Hanna?
Nicht.
Was wolltest du von mir? Was willst du von mir?
Machst du mir was zu essen?
Ich mach dir gleich ein Sandwich im Sandwich.
Nee, willst du nicht Pizza?
Ich mach dir eine. Ich mach dir ein paar Piccolini.
Piccolini. Wow, geil.
Ja, pass mal auf, du. Komm mal rüber, ich mach dir ein paar Piccolini.
Oh Gott.
Piccolini.
Ui, okay. Das ist, klingt herausfordernd auch ein bisschen, oder? Okay, der den Optimismus braucht man. Ja, ach so. Ja, okay. Ja, das ist ein großes Führungszeugnis oder so, ne? Also es gibt ja kleine. Ach so, okay. Ja, ja,